Es gibt immer wieder im Fernsehen Castingshows und die laufen jedes Jahr neu an, sind ganz beliebt bei RTL, RTL 2, Pro7 und dort sitzen meistens immer so 2, 3, 4 Juroren und die bitte ich mal gerade ganz nach vorne. Ich habe nämlich hier Jurymitglieder, die spontan heute jemanden bewerten werden.
Der nächste bitte.
Wer bist du denn und wie alt bist du?
Also ich bin Louis und ich bin 17 Jahre alt.
Und was machst du heute?
Also meine Leidenschaft ist Musik. Meine Freunde sagen, ich habe es drauf und es soll die Chance beim Casting nutzen.
Was machst du? Singst du? Rappst du?
Ja, ich rappe heute was.
Okay, dann leg mal los.
Hi, ich bin Gabriel. Ich bin der beste Sänger und ich kann sehr gut singen. Und ich war der beste Rapper.
Okay, stopp. Es tut mir sehr leid, aber ich glaube, du und deine Freundin, ihr habt eine komplett falsche Wahrnehmung von dir. Also wirklich singen und rappen kannst du ja eigentlich nicht.
Das ist echt furchtbar, Entschuldigung, aber du bist raus. Tschüss.
Ciao.
Immer wieder kommen zu solchen Castingshows Menschen, die von sich so überzeugt sind und erleben dann dort ihr blaues Wunder, wenn die Jury sagt: Es tut mir leid, aber das, was du über dich denkst, das ist gar nicht so. Und so geht es auch eine Gemeinde in der Bibel, die Laodicea. Wir sind gerade auch in der Reihe von der Offenbarung, wo die Sendschreiben da sind, wo 7 Gemeinden angeschrieben werden und Jesus sagt etwas über sie. Er lobt sie, aber er kritisiert auch Dinge. Und da steigen wir jetzt einfach mal ein in die Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Dort wird nämlich Laodicea, also die Gemeinde Laodicea, angeschrieben. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Der, der treu ist, der vertrauenswürdig und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und ich habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einen jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich einkehren und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Kritik an die Gemeinde. Das Selbstbild von der Gemeinde war ganz anders. Sie haben gedacht, ich habe es drauf. Ich brauche niemanden. Und das war schon so grundsätzlich in der Kultur der Stadt so verankert. Die wirtschaftliche Lage in Laodicea war richtig großartig. Man war da gut bestückt. Das Bankensystem war richtig, richtig gut. Also wenn man eine Bank aufsuchen wollte, dann ging man nach Laodicea. Sie hatten eine florierende Textilindustrie. Sie hatten eine seltene Schafwolle, die schwarz war, und die war richtig angesagt. Also wenn man etwas Modernes anziehen wollte, ging man nach Laodicea und kaufte sich schwarze Wolle. Zudem hatten sie auch noch viele Färbereien, die Purpur herstellten. Und das war natürlich selten. So ein Scharlachrot, Dunkelrot, das gab es nicht überall. Also wer was von sich hielt, der ging nach Laodicea und kaufte sich dort purpurne Kleider. Auch war Laodicea für ihre medizinischen Produkte bekannt. Sie hatten viele Heilsalben, unter anderem auch für Augen. Und so gingen viele Menschen nach Laodicea und haben sich dort die Salbe geholt, um Umschläge auf ihre Augen zu machen. Die Stadt war reich. Und ein Beispiel aus der Geschichte macht es nochmal deutlich, dass es in dieser Gegend mehrere kleine Erdbeben gab, die immer wieder was zerstört haben. Und 60 nach Christus gab es ein etwas größeres Erdbeben und viele Städte in Kleinasien waren betroffen, unter anderem Laodicea. Und das Römische Reich dachte, wir müssen die Städte wieder aufbauen. Die brauchen Hilfe, die Leute. Und sie haben dort Leute entsandt und Geld entsandt. Und die einzigen, die diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen wollten, waren die Laodicea. Wir brauchen euch nicht. Wir schaffen das alleine. Wir haben's drauf. Die Menschen haben sich, weil es ihnen so gut ging, auf ihren Reichtum etwas eingebildet. Ihr Selbstbild war, ich bin unabhängig. Ich gehöre mir selbst. Und wenn es ein Podest, eine Siegerehrung geben würde, würde ich auf Platz 1 stehen. Ich würde ganz nach oben laufen und den Pokal empfangen. In dieser Kultur entstand dann auch die christliche Gemeinde. In dieser reichen Stadt. Und dort bekehrten sich Menschen. Und die Gottesdienste wurden dort gefeiert. Die Gemeinde wuchs auch an Mitgliedern. Und die Kasse war sicherlich auch voll. Was wünscht man sich da mehr, wenn Menschen in die Gemeinde kommen und sogar Geld da ist, um Aktionen durchzuführen, zu planen? Und doch gibt's diesen Vorwurf. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einen jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Die Selbstwahrnehmung ist, alles stimmt. Ich bin vielleicht sogar gesegnet, weil alles im Überfluss da ist. Aber die Außenwahrnehmung, wenn Gott diese Gemeinde betrachtet, wenn Jesus diese Gemeinde betrachtet, dann sieht er etwas, was da nicht korrekt läuft. Er sieht diese Überheblichkeit. Er sieht diese Arroganz der Laodicea. Überheblichkeit. Das war der Spirit in dieser Stadt. Und da können wir uns auch mal selber fragen, was weht in unserer Gesellschaft? Welcher Wind weht in unserer Gesellschaft? Was für eine Kultur haben wir hier? Ist es Leistung? Müssen wir immer das Beste geben? Vielleicht kennt ihr den Spruch, wenn du kein Abi hast, wird aus dir nichts. So, das wird heute vielen Kindern gesagt. Ich habe ein Beispiel von Torben Platzer, ich weiß nicht, ob der euch bekannt ist, das ist ein Langzeitstudent gewesen und ist zum Multiunternehmer geworden und ist jetzt Millionär in Deutschland und lebt in München. Und der wusste lange Zeit nichts mit seinem Leben anzufangen. Seine Mutter sagte, du musst Abitur machen, sonst wirst du nichts. Und dann hat er Abitur gemacht und dann ging er zu seiner Mutter und sagte, hier Mama, ich habe jetzt mein Abitur, was muss ich jetzt machen? Und sie sagte, ja, dann musst du studieren, weil sonst wird aus dir nichts. So, und dann dachte er sich, okay, ich muss studieren. Womit kann man irgendwas anfangen? Und dann dachte er sich, okay, ich muss BWL studieren. Dann ging er an die Universität und merkte, er kann sich gar nicht einschreiben, weil der Numerus Clausus einfach zu hoch für ihn gewesen ist. Er hatte irgendwie 3,1 oder sowas und er müsste 2,4 gehabt haben. Und dann dachte er sich, oh, aber ich muss ja studieren. Sonst wird aus mir nichts. Und dann hat er Philosophie studiert, weil das das einzige Studienfach war, was kein NC hatte. So, damit war er natürlich auch nicht glücklich, aber er musste ja studieren, weil sonst wird aus ihm nichts. Und er musste immer Leistung bringen, immer Leistung. Bis er eins gemerkt hat, dieser Leistungsdruck, der irgendwie herrscht, der immer von außen rangetragen wird, der tut mir nicht gut. Und dann hat er entschieden, ich gehe raus. Ich höre auf zu studieren. Und mache mein eigenes Ding. Er hat Unternehmen gegründet, hat, glaube ich, jetzt 5 Unternehmen, die er leitet und hat kein fertiges Studium. Ein Beispiel, um da mal rauszukommen, aber dieser Wind herrscht. Menschen werden unter Druck gesetzt mit Leistung. Oder ist es was anderes, dass wir immer mehr Erfolg haben wollen oder müssen? Erfolg ist das Allerbeste, was du überhaupt machen kannst. Du musst in der Karriereleiter hochsteigen. Und so gehen das auch viele Leute an und dann steigen sie die Karriereleiter hoch und bilden sich darauf was ein, weil sie ja ganz oben stehen. Vielleicht auch auf dem Podest auf Nummer 1. So. Ich weiß noch, als mein Vater den Job gewechselt hat, da wurde seine Firma, da war bei der DBV Winterthur, die wurde aufgekauft vor der AXA. Und in der AXA, da war das so, wenn du im Management bist, dann hat dein Büro Fenster. Und wenn du im Management bist und keine Fenster hast, dann beschwerst du dich. Und die Leute haben dann immer gezählt, wie viele Fenster der andere hat. Denn wenn du weißt, wie viele Fenster du hast, weißt du auch, wie hoch du in der Karriereleiter bist. Oder wie mächtig du bist oder was du zu sagen hast. Mein Vater hat das natürlich alles nicht interessiert, weil er ein Fenster hat ihn genügt. So, aber dann kam irgendwie, er hatte dann glaube ich 3 Fenster oder sowas, und dann kam irgendwie einer zu ihm hin, ich will dein Büro haben. So, ich bin nämlich über dir und du hast mehr Fenster. Eingebildet. Es gibt, das wurde mir gesagt, es gibt einen Fliesenleger, der nimmt keine Aufträge mehr hier in Ingolstadt an von Ingenieuren von Audi oder vom Management von Audi. Weil er einfach keine Lust hat, sich mehr mit dieser Arroganz oder mit dieser Eingebildetheit von diesen Managern einzulassen. Der lehnt komplett Audianer ab, sofern sie dann Ingenieure oder Manager sind. Der hat keine Lust mehr. Eine Zahnärztin ist aus Ingolstadt weggezogen, weil sie keine Lust mehr hatte. Weil in dieser Stadt eine Arroganz herrscht. Und sie sich immer anhören musste, was sie zu tun hätte. Was es doch eigentlich richtig wäre. Sie hatte Zahnmedizin studiert, die anderen nicht. Aber sie musste sich sagen lassen, was denn das Richtige sei. Eine andere Richtung, eher die jüngere Generation ist so, Hauptsache Spaß. So diese Erlebnisgeneration oder die Erlebnisgesellschaft. Und da gab es in einer Gesellschaftsanalyse von der Soziologie, gab es da so einige Statistiken, wo das bei ganz jungen Menschen ganz oben an der Stelle steht. Hauptsache Spaß. Und alles andere ist egal. Hauptsache es nutzt mir zum Spaß und wenn es keinen Spaß macht oder nicht dem Spaß nutzt, dann lasse ich es einfach weg. Und so ist es zum Beispiel, dass Menschen einfach nur arbeiten, junge Menschen nur arbeiten, haben auch gar kein Interesse an Karriere zum Teil, sondern arbeiten, um Geld zu verdienen, damit sie am Wochenende feiern können. Also die Arbeit ist letztendlich nur dazu da, um am Wochenende Spaß zu haben. Und die Arbeit, was sie tun, ist dann eher unwichtig. Und so gibt es ganz viele Facetten, was für ein Geist eigentlich hier in Ingolstadt, in Deutschland, vielleicht auch in Europa weht. Und wir sind davon geprägt. Wir sind da einfach drin. Es ist auch der Individualismus, sich selbst zu bestimmen und das vielleicht auch in einer extremen Art und Weise und andere Lebensstile zu kritisieren oder darauf mal zu reagieren, das darf man nicht. Man muss ja tolerant sein. Wenn wir ein Sendschreiben bekämen, was würde denn bei uns drin stehen? Wir sind natürlich auch in dieser Gesellschaft drin, die Laodicea waren auch in einer Gesellschaft drin, wo ein Spirit, ein Geist geweht hat, der für die Gemeinde Versuchungen hatte, Aber welche Versuchungen sind wir ausgesetzt? Und lassen wir uns versuchen von dem, was schon in unserer Gesellschaft ist? Und was würde da drin stehen? Welchen Strukturen sind wir ausgesetzt? Und leben da drin, obwohl wir vielleicht da gar nicht drin leben sollten, weil Jesus sagt, das ist eigentlich nicht gut für dich. Es hindert dich an einem wirklichen Leben. Die Laodizeer kriegen einen Ausweg. Jesus bietet ihnen geläutertes Gold oder reines Gold an, weiße Kleider. Er sagt, ich gebe euch Augensalbe. Gold, reiniges, gereintes Gold steht für geprüfte Ausdauer. Also wenn ihr aushaltet und wenn ihr durchhaltet in eurem Glauben und den auch lebt, das wird belohnt. Die weißen Kleider stehen für den Freispruch Jesu. Also damals auch in der Gerichtsverhandlung, da sind dann die Menschen vor Gericht gekommen und wenn sie freigesprochen worden sind, dann haben sie weiße Kleider, weiße Gewänder angezogen bekommen, damit jeder sehen konnte, er ist nicht verurteilt. Und alle anderen, die verurteilt wurden, wurden entkleidet. Sie mussten nackig rauslaufen. Und das war schamhaft. Und Jesus bietet weiße Kleider an. Jesus sagt den Laodizeern, hier, es gibt Vergebung. Es gibt einen Freispruch. Und er bietet Salbe an, Augensalbe, damit sie erkennen können, damit sie sehen können. Und zwar das, was Jesus getan hat und wer Jesus ist. Die Laodizeer haben es vielleicht angenommen oder auch nicht. Aber was Jesus weiterhin kritisiert, ist, dass auch eine Folge dieser Selbstbezogenheit, dieser Überheblichkeit auch da gewesen ist. Denn dieser Glaube, den sie scheinbar hatten, der wurde nicht authentisch gelebt. Er sagt, ihr seid lauwarm. Und lauwarmes Wasser war in der Antike wirklich abscheulich. Also das wollte man nicht trinken. Und die Laodizeer, die tranken sowas. War einer der wenigen Städte, die lauwarmes Wasser tranken, weil sie keine eigenen Wasserquellen hatten. Also mussten sie irgendwo anders Wasser herkriegen und haben aus 10 Kilometer Entfernung Wasser durch ein Leitungssystem aus Stein nach Laodizeer gebracht. Und auf diesem Weg, 10 Kilometer, das ist ja jetzt nicht wenig, da wärmt sich das Wasser in der Sonne auf. Und dann haben sie lauwarmes Wasser getrunken, abgestandenes Wasser. Und die Leitung, müsst ihr euch auch vorstellen, die sind ja nicht immer ganz sauber. Da läuft nicht irgendwie ein Putzroboter durch die Leitung und macht das sauber, so wie hier in schönen Deutschland, sondern da ist auch mal Dreck drin. Und das tranken die Leute. Also haben sie sich letztendlich verunreinigt. Sie hatten keine klare Quelle. Und Gott, Jesus, wirft ihnen vor, ihr seid nun lauwarm, ihr seid halbherzig dabei, ihr seid nicht erfrischt. Ihr geht eher den goldenen Mittelweg, Kompromisse geht ihr ein und ihr habt keine geistliche Tiefe. Der Adolf Pohl, der hat in seinem Kommentar dazu geschrieben, der Teufel hat eigentlich gar kein Interesse an Laodizeer, weil sie geistlich oberflächlich sind. Und deswegen konnte die Gemeinde einfach auch unbeschwert leben. Deswegen waren sie reich, sie hatten kaum Widerstände. Hätten sie eine geistliche Tiefe gehabt, dann hätte der Teufel viel mehr Interesse, diese Gemeinde auch irgendwie anzugehen. Und so hatten die kaum Widerstand. Und Jesus sagt, hey, ihr seid halbherzig. Ihr geht Kompromisse ein. Ihr geht nur den goldenen Weg, den Mittelweg. Heute würden wir vielleicht sagen, das ist so der Wischiwaschi-Christ, der nur sonntags um 10 Uhr in den Gottesdienst geht, um 12 Uhr wieder nach Hause und dann legt er sein Christsein wieder ab. Im Alltag hat sein Christsein gar keine Bedeutung. Wenn er zur Arbeit geht, wissen vielleicht noch nicht mal seine Kollegen, dass er Christ ist. Er würde von sich aus vielleicht auch gar nicht von Jesus sprechen. Der Glaube wird sozusagen nach dem Gottesdienst an den Nagel gehangen. Aber wir leben ja auch in einer Struktur wieder, in einer Kultur. Und das wirft ja Jesus auch vor, das hängt zusammen. Sie kommen da irgendwie nicht von alleine raus, die Laodicea. Wo kommen wir nicht raus? Wo stecken wir noch drin in alten Gewohnheiten, wo wir eigentlich raus müssten, weil wir anderen Menschen damit wehtun oder weil es nicht gut für uns ist oder weil es uns abhält, eine geistliche Tiefe zu bekommen, dass unser Glauben wächst. Und so ist es mal so, dass wir auch eine Ellbogenmentalität haben und sagen, hier nur das, was ich erkannt habe, ist das Richtige. Das, was ich möchte, ist das einzig Geltende und das soll natürlich auch dann durchgeführt werden und das auch manchmal in der Gemeinde. Nur das, was ich möchte, darf auch hier passieren. Oder wie ist es mit Übermenschen reden und nicht mit Menschen reden? Oft sind wir dazu verleitet, weil es so gang und gäbe ist, dass wir über andere Menschen schlecht reden, anstatt mit ihnen zu reden, weil wir ein Problem mit ihnen haben. Oder irgendwelche Intrigen, die auf Arbeitsstellen laufen, die sind nicht nur im Fernsehen, bei Netflix oder Amazon, sondern die gibt es auch in der Arbeitsstelle, wo Menschen hintergangen werden, ausgespielt werden. Und da ist die Frage, kommt sowas auch bei uns vor, in der Gemeinde? Aber, ich will noch einen anderen Gedanken mit reinbringen, es gibt auch andere Dinge, die uns abhalten, unseren Glauben authentisch zu leben. Und die stecken manchmal auch in uns, weil wir eine tiefe Angst haben. Wir möchten gerne harmonisch mit anderen Menschen leben und wir haben Angst vor Ablehnung. Wir haben Angst vor Zurückweisung. Und deswegen wollen wir oder können wir mit dieser Angst nicht unseren Glauben richtig entfalten im Alltag. Es ist einfach diese Angst da. Oder lasse ich mich überschlagen von anderen Dingen. Also das zum Beispiel Stress, lasse ich mich überlagern. Werde ich davon überschwemmt, wie eine Welle, die auf mich zukommt. Und dann bin ich irgendwie so in meinen To-Dos, in meinem Machen, auf der Arbeit, zu Hause. Ich muss mich auch um die Kinder kümmern. Ich muss Familienzeiten einhalten und dann will die Behörde noch das haben, ich muss die Steuererklärung machen, dann auf der Arbeit ist gerade so viel los und der Kollege möchte das haben von mir und dann ist da der Chef, der Druck macht und dann gibt es auch noch die Gemeindearbeit, die muss ich noch schnell machen. Stress, Stress, Stress. Lassen wir uns davon einnehmen und gehen da gar nicht in die Tiefe? Lassen wir uns von dem Zeitdruck, der da ist, bestimmen? Bestimmt der unsere Prioritäten, die wir setzen sollten? Bill Heibels hat mal in einem Vortrag gesagt, dass er eine Predigt gehalten hatte in seiner Gemeinde und dort sagte er, es wäre gut, wenn jeder von euch 5 bis 10 Minuten am Tag stille Zeit macht. Egal wann. Und vielleicht ist euch eine Hilfe, indem ihr euch irgendwie eine Bank habt, eine Bank, wo ihr euch hinsetzen könnt oder einen Schaukelstuhl oder sowas. Und dann kam aufgeregt nach der Predigt einer zu ihm hin, wann soll ich das denn eigentlich machen? Ich habe gar keine Zeit. 5 Minuten am Tag. Ich habe keine Zeit. Und Bill Heibels hat dann zu ihm gesagt, weißt du was, wenn es dir wirklich wichtig ist, dann nimmst du dir dafür Zeit. Für all die anderen Dinge, wo du denkst, die sind wichtig, nimmst du dir immer Zeit. Und wenn du denkst, stille Zeit, Bibel lesen, Gebet, die Beziehung pflegen mit Gott, ist wichtig, dann nimmst du dir diese Zeit. Und das hat der Mann dann auch umgesetzt, aus dem wurde dann ein wirklich bereicherndes Mitglied und Mitarbeiter der Gemeinde. Aber was bestimmt unsere Prioritäten? Oder wie ist es mit dem goldenen Mittelweg? Zeigen wir manchmal kein Profil, wo Profil gezeigt werden müsste? Und da muss ich auch auf mich selber schauen. Ich habe so die Eigenart bei mir, ich bin so der Diplomat. Ich mag gerne vermitteln. Ich bin nicht so immer schwarz-weiß, sondern es gibt Grautöne. Man kann vielleicht auch Kompromisse eingehen. Und ich will das gar nicht schlecht reden, das ist auch gut. Aber gibt es vielleicht auch bei mir ganz persönlich Dinge, wo ich mehr Profil zeigen müsste? wo ich den diplomatischen Weg nicht eingehen kann, wo es wirklich nur Schwarz-Weiß geben sollte. Und da muss ich auch auf mein eigenes Leben schauen und mal reflektieren. Oder wenn ich in einer Situation bin, schnell darüber nachdenken, gibt es einen Mittelweg oder gibt es hier nur Schwarz-Weiß? Und so müssen wir selber gucken, in unserem eigenen Leben, in unserer Gemeinde, auch in unserer Gesellschaft, wo sind diese Verhältnisse? Wo muss ich eigentlich ausbrechen? Was ist nicht gut für mich? Was verhindert eigentlich, dass ich eine geistliche Tiefe bekomme? Was hindert daran, dass ich eine enge Beziehung zu Gott pflegen kann? Lauwarm. Und Jesus spuckt lauwarmes Wasser aus, sagt er. Wo sind wir weder kalt noch heiß? Aber Jesus sagt, das ist keine endgültige Verurteilung, die er hier ausspricht. Das ist so eine Art Zwischenbilanz. Es gibt nämlich noch Hoffnung. Jesus gibt die Gemeinde nicht auf. Er bietet ja, wie ich schon eben gesagt habe, Gold, weiße Kleider und Salbe an. Und in einem anderen Bild spricht er: Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Jesus klopft an. Er hat die Gemeinde nicht aufgegeben. Und egal, was bei uns in der Gemeinde ist, an guten Sachen und an schlechten Sachen, Gott gibt diese Gemeinde nicht auf. Er klopft an. Er will uns begegnen. Er will dir ganz persönlich begegnen. Er klopft an dein Lebenshaus. Er klopft an deine Herzenstür. Und wenn Jesus an deine Herzenstür anklopft, dann klopft er ins Zentrum deiner Persönlichkeit an. Da, wo alle Entscheidungen getroffen werden. Da, wo deine Gefühle sitzen. Da, wo dein Willen drin sitzt und dein Wollen. Da klopft er an. Und er möchte gerne mit dir dort einkehren. Und er klopft an, weil er nicht mit Gewalt reinkommen möchte. Er ist ein Gentleman. Er dringt nicht einfach so ein wie ein Dieb. Er wartet und er klopft. Und die Tür, die können nur wir aufmachen. Die kann nur ich aufmachen. Aber was lenkt mich dann in meinem Alltag auch ab? Was übertönt dieses Klopfen? Jesus ist da, er wartet vor der Tür. Aber wovon lasse ich mich ablenken, dass ich dieses Klopfen nicht höre? Dagi hatte ganz am Anfang gesagt, so, Gott hat uns zwei Ohren geschenkt. Wo sollten wir eigentlich hinhören? Und was ist eigentlich voll mit unseren Ohren, oder was ist voll in unseren Ohren? Ist es laute Musik? Ist es noch das Geschrei der Kinder? Ist es das, was uns noch heute Morgen irgendwie am Frühstückstisch nachgeht? Und wir hören dieses Klopfen einfach deswegen nicht? Kriegen wir es hin, das abzulegen? Kriegen wir es irgendwie hin, dass wir unser Ohr frei kriegen von Dingen, die uns ablenken, dieses Klopfen zu hören? Weil Jesus möchte ja in unser Herz einkehren, um uns zu vergeben. Er möchte, dass wir nämlich so unheile Strukturen, die in unserer Gesellschaft sind und die wir vielleicht auch noch haben in uns oder um uns herum, die möchte er durchbrechen. Er möchte das falsche Selbstbild, was wir von uns selber haben, möchte er ändern. Wenn wir denken, wir können singen oder rappen, dann möchte er sagen, ich habe was ganz anderes in dich hineingelegt. Was viel Wertvolleres. Und der erste Schritt ist, dass er dir immer sagt, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist mein Kind. Und das Geliebtsein von Gott, das kann man nicht an Äußerlichkeiten festmachen. Und da helfen uns auch keine Reichtümer oder sonst irgendwas. Und dann geht Jesus weiter und er geht vielleicht auch durch unsere Räume unseres Herzens und dann zeigt er uns auf, wofür wir begabt sind und was er uns hineingelegt hat. Und dann zeigt er uns auch wirklich, wer wir sind. Nicht unbedingt ein Sänger, aber vielleicht was anderes. Vielleicht sind wir ein guter Handwerker. Er schenkt uns Motivation. Er erfrischt uns. Jesus sagt von sich selber, er ist die Quelle des Lebens. Warum sollen wir abgestandenes Wasser trinken, was von weit her kommt? Warum nehmen wir nicht die Quelle des Lebens, die neben uns steht oder die vor unserer Tür steht und die anklopft? Er vertreibt die Ängste. Er will einfach, wenn er in dein Haus kommt, in dein Lebenshaus, dir Kraft und Liebe schenken. Wenn er einzieht, dann wird das Leben erfüllt. Dein Leben wird erfüllt. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann öffne ihm diese Tür. Er klopft gerade an. Öffne deine Herzenstür und mach den ersten Schritt und sag, hallo, wer bist du? Wer Jesus noch nicht kennt, lerne ihn kennen. Frag, wer bist du, Jesus? Und dann wirst du erfahren, dass Liebe und Gnade in dein Leben einziehen wird, wenn du Jesus reinlässt. Und wenn du Jesus schon länger kennst, dann lass ihn doch auch mal in Räume, die du vielleicht jetzt noch zu hast. Vielleicht haben wir noch nicht jeden Raum in unserem Herzen geöffnet. Und Jesus möchte auch da rein und gucken, was ist da eigentlich kaputt und was muss heil gemacht werden? Was ist da drin, was schädlich für dich ist und muss rausgenommen werden? In welchen Raum muss er rein, damit auch unser Glaube herzlicher wird, damit unser Glaube tiefer wird und damit unser Glaube liebevoller wird? Und wenn du die Tür heute öffnen willst, dann mach es auch fest. Bete. Bete, Jesus, ich will dich heute kennenlernen. Jesus, ich will dich hineinlassen in meine Herzenstüren. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich einkehren und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Amen.